Rincewind schlug die Augen auf. »Ich möchte endlich wieder ein anständiges Kopfsteinpflaster unter den Füßen haben und den vertrauten Geruch von Jauchegruben genießen. Ich möchte dorthin zurück, wo es viele Leute, Feuer, Dächer, Wände und ähnlich erfreuliche Dinge gibt. Mit anderen Worten, ich will nach Hause.« Plötzlich sehnte Rincewind sich nach den verrauchten, dreckigen Straßen von Ankh-Morpork zurück. Tränen stiegen ihm in die Augen, als er sich an das Glitzern auf dem Dach des Tempels kleiner Götter entsann, einem berühmten Wahrzeichen der Stadt. Und in seinem Hals bildete sich ein Kloß, als ihm die Bratstände an der Ecke Kehrichtgasse und der Straße schlauer Kunsthandwerker einfielen. Er dachte an die Essiggurken, die dort angeboten wurden, an dicke, grüne Dinger, die wie ertrunkene Wale in großen Einmachgläsern schwammen. Sie flüsterten Rincewind über eine Entfernung von vielen Meilen zu, versprachen, ihn leckeren, eingelegten Eiern vorzustellen. Er dachte an die gemütlichen Dachböden der Mietstelle und warmen Heuschuppen, in denen er übernachtete. Es erschien ihm unglaublich und geradezu absurd, dass ihn dieses Leben früher einmal betrübt, ihn sogar gelangweilt hatte. »Ich bin nicht für Abenteuer geschaffen«, überlegte er kummervoll. »Mir reicht's. Sollen andere Leute vom Rand der Welt fallen und auf Wolken spazieren gehen. Ich kehre nach Hause zurück. Hey, Essiggurken, wartet auf mich.« Die großen Steine zeichneten sich als dunkle und bedrohlich wirkende Schatten vor dem grünen Licht der untergehenden Sonne ab. Im Innenkreis wimmelte es von Druiden, die im flackernden Schein mehrerer Feuer hin und her eilten und die notwendigen Peripheriekomponenten eines granitenen Computers justierten. Zum Beispiel Widderschädel auf hohen Pfählen, geschmückt mit Mistelzweigen, Fahnen, die Knochen- und Schlangensymbole auswiesen und dergleichen mehr. Jenseits des Feuerscheins warteten Dutzende von Bewohnern der Ebene. Druidenfeiern waren sehr beliebt, vor allen Dingen deswegen, weil meistens etwas schief ging. Rincewind sah sich um. »Was geht hier eigentlich vor?«
»Oh«, machte Zweiblum begeistert, »offenbar treffen die Druiden Vorbereitungen für ein jahrtausendealtes Ritual, mit dem die Wiedergeburt des Mondes oder vielleicht auch die der Sonne zelebriert werden soll. Allem Anschein nach handelt es sich um eine sehr ernste, erhabene und hochheilige Feier mit einem guten Schuss stiller Ehrfurcht.« Die Druiden verharrten neben einem großen, flachen Felsen im Zentrum des Kreises, und dem Zauberer fiel eine sehr hübsche, wenn auch ein wenig blasse, junge Frau in ihrer Mitte auf. Sie trug eine lange Robe aus strahlendem Weiß und eine goldene Halskette. Ihre Züge offenbarten vage Besorgnis.
»Ist sie eine Druidin?«, fragte Zweiblum.
»Das glaube ich nicht«, erwiderte Rincewind gedehnt. »Falls es dich interessiert, die Frau dort soll geopfert werden.« Der Tourist starrte ihn verblüfft an.
»Du meinst, die Druiden wollen sie töten?«
»Ja.«
»Warum?«
»Keine Ahnung. Damit das Korn auf den Feldern wächst oder der Mond aufgeht, was weiß ich. Vielleicht finden sie auch einfach nur Gefallen daran, irgendwelche Leute umzubringen. So viel zur Religion.« Die öde Landschaft außerhalb des Steinkreises war keineswegs so leblos, wie man meinen konnte. Zum Beispiel näherten sich gerade einige von Trümmern alarmierte Zauberer. Des Weiteren verbarg die Dunkelheit eine kleine und einsame Gestalt, die hinter einem umgestürzten Felsen hockte. Der größte Held der Scheibenwelt beobachtete das Geschehen im Steinkreis mit erheblichem Interesse. Er sah die Prozession der Druiden, hörte ihren Gesang, kniff die Augen zusammen, als das Oberhaupt seine Sichel hob, und vernahm plötzlich eine andere Stimme, die sich an den Hohepriester wandte.
»Entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche. Ich möchte dich auf etwas aufmerksam machen, wenn du gestattest.«
Zweiblum stand neben dem Altarstein und hob in einer Geste höflicher Entschlossenheit die Hand. Die Druiden starrten ihn an und trugen dabei Mienen zur Schau, die sie sonst für tollwütige Schafe oder einen plötzlichen Krötenregen reserviert hatten. Dann presste sich dem Magier eine klauenartige Hand auf den Mund und die Spitze eines außerordentlich scharfen Messers berührte seinen Adamsapfel.
eine dumpfe Stimme dicht neben ihm sagte,
»Sei ganz still, wenn dir was an deinem Leben liegt.«
»Wenn ich ganz still sein soll, woher willst du dann wissen, ob ich dich verstanden habe?« hauchte Rincewind.
»Halt die Klappe und sag mir, was der Idiot da drüben macht.«
»Er heißt Zweiblum und kennt sich mit den hiesigen Gepflogenheiten nicht sehr gut aus.«
»Er hat Mumm. Das muss ich ihm lassen. So, wenn du genau das tust, was ich dir sage, machen ihn die Druiden vielleicht nicht zu Hackfleisch.«
Genau in diesem Augenblick erinnerte sich der Mond an das Gesetz der Überzeugungskraft, doch er schien nicht bereit zu sein, sich an die Gebote der Computerwissenschaft zu halten. Er ging keineswegs dort auf, wo er erwartet wurde. Über dem heiligen Felsen des Steinkreises glühte stattdessen ein unheilvoll leuchtender, roter Stern, flackerte wie ein Funke im Auge des Todes. Er bot einen schrecklichen Anblick, und Rincewind konnte sich nicht des Eindrucks erwehren, dass er ein wenig größer war als am vergangenen Abend. Rincewind spürte, wie ihm der unbekannte Bedroher den Griff eines Messers in die Hand drückte, und erneut erklang die glucksende Stimme,
»Hast du in solchen Dingen Erfahrung?«
»In was für Dingen?«
»Ich meine, in einen Tempel stürmen, die Priester erledigen, Gold stehlen, ein Mädchen retten und abhauen.«
»Ich schlage vor, wir beschränken uns auf den letzten Punkt.«
»Kommt nicht in Frage. Los geht's!«
2 Zentimeter neben Rincewinds linkem Ohr ertönte plötzlich ein Kreischen. Nur einen Sekundenbruchteil später raste eine kleine, drahtige Gestalt an ihm vorbei. Im Licht der Fackeln erkannte er einen ziemlich alten Mann. Der Kopf war völlig kahl und der Bart reichte ihm fast bis zu den Knien. Die Beine mit hervortretenden Adern schienen 2 abgeschnittene Stelzen darzustellen. Trotz des Schnees trug er nur eine mit eisernen Beschlägen versehene Lederkombination und Stiefel, die einem 2. Paar Füße ausreichend Platz geboten hätten. Die beiden ersten Druiden, denen sich der Greis näherte, wechselten einen verwunderten Blick und hoben ihre Sicheln. Ein kurzes Durcheinander folgte, und dann sanken die Priester zu Boden, wobei sie seltsame, gurgelnde Geräusche von sich gaben. Rincewind nutzte die folgende Aufregung, um sich dem Altarstein zu nähern. Er verbarg das Messer hinter dem Rücken, um keine unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Rincewind packte Zweiblum am Arm. »Verschwinden wir von hier«, sagte er.
»Wir müssen wenigstens die junge Frau retten«, erwiderte Zweiblum.
»Na gut, aber beeil dich.« Zweiblum nahm das Messer und hastete zum Altarstein. Nach einigen ungeschickten Schnitten gelang es ihm endlich, die Fesseln des Mädchens zu lösen. Es richtete sich auf und begann zu weinen.
»Es ist alles in Ordnung«, begann der Tourist.
»Pustekuchen«, entgegnete die Frau scharf und starrte ihn aus tränenfeuchten Augen an.
»Warum musst du dir alles verderben?«
Schluchzend hob sie den Saum ihrer Robe und putzte sich die Nase.
»Ich glaube, du verstehst nicht ganz. Ich meine, wir haben dich gerade vor dem absolut sicheren Tod gerettet.«
»Ich könnte jetzt bereits bei der Mondgöttin sein und süßen Met aus einem silbernen Becher trinken«, sagte sie vorwurfsvoll. »Acht Jahre lang bin ich jeden Samstagabend zu Hause geblieben, und jetzt ist all die Enthaltsamkeit für die Katz.«
Der Zauberer spürte irgendetwas. Vielleicht war es ein leiser, kaum hörbarer Schritt, möglicherweise eine Bewegung, die er aus den Augenwinkeln bemerkte, wie dem auch sei, er reagierte sofort und duckte sich. Ein scharfkantiger Gegenstand sauste dicht über ihm hinweg, verfehlte das Ziel, seinen Nacken, und streifte den kahlen Kopf Zweiblums. Rincewind wirbelte herum und sah, wie der Erzdruide mit seiner Sichel zu einem neuerlichen Hieb ausholte. Da ein Fluchtversuch nicht den geringsten Sinn gehabt hätte, trat er ebenso kräftig wie verzweifelt zu. Seine Stiefelspitze traf die Kniescheibe des Priesters. Der Mann schrie auf, und als er seine Waffen fallen ließ, vernahm Rincewind ein leises Knirschen. Die in eine Kutte gehüllte Gestalt hielt sich noch 1 oder 2 Sekunden lang auf den Beinen, bevor sie zu Boden sank und sich nicht mehr rührte. Der Winzling mit dem langen Bart zog die Schwertklinge aus dem Körper des Druiden, wischte sie mit Schnee ab und sagte,
»Mein Hexenschuss ist kaum auszuhalten.«
Der Zauberer wandte sich dem Touristen zu. Blut tropfte aus einer kleinen Schläfenwunde, die jedoch nicht besonders tief zu sein schien. Dennoch hatte er das Bewusstsein verloren. Und der Körper fühlte sich überraschend leicht an. Nicht nur untergewichtig,
sondern gewichtslos. Ebenso gut hätte der Magier einen Schatten tragen können.